30 Jahren werden wir vermutlich eine sehr breite Palette an neuen, aber auch an überlegenen Produkten aus der biotechnologischen Forschung eben zur Verfügung stehen haben. In diesem Kontext, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich nochmal vor Augen führt, dass dieser technologische Fortschritt in der Regel unsere kühnsten Erwartungen übertrifft. Das heißt eben, der Fortschritt in 30 Jahren wird schneller sein und weiter sein, als wir uns das heute und hier und jetzt gerade vorstellen können. Und ich glaube, dass insbesondere die Biotechnologie und die Informatik, also Sprichwort Machine Learning und auch künstliche Intelligenz, es schaffen werden, die große Breite, sag ich jetzt einfach mal, an biologischen Daten, die im heutigen Zeitalter gewonnen werden, eben so zu verstehen, dass uns eben ganz andere Möglichkeiten eröffnet werden. Das Leben einfach noch mal viel besser in seinen Grundzügen zu verstehen und daraus abgeleitet eben auch noch mal wirklich überlegene Technologien zu kreieren.
Herzlich willkommen bei BioBall im Gespräch, dem Bioökonomie-Podcast des Innovationsraums BioBall. Unsere Podcast-Reihe gibt informierte Einblicke in kreislaufbasierte Innovationen und neue Denkanstöße zur Bioökonomie von und für Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute freue ich mich auf ein Gespräch mit Nadja Henke von der Universität Bielefeld, Sonja Kubicki von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und Roland Breves von Henkel. Sie haben alle eins gemeinsam. Sie beschäftigen sich mit der Biotechnologie für eine nachhaltige Produktion und sind alle Mitglieder von CLIP, dem Cluster Industrielle Biotechnologie, das Großunternehmen und auch kleinere Unternehmen, Startups und Forschungsinstitute und Universitäten eine Plattform bietet, um gemeinsam die Bioökonomie und eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft insgesamt voranzubringen. Mein Name ist Manfred Kircher. Ich bin Berater für Bioökonomie und werde heute diesen Podcast moderieren. Worum geht es? Wir werden uns darüber unterhalten, wie die Biotechnologie heute schon in der Industrie einen Beitrag für nachhaltige, grüne Produkte leistet. Roland Breves ist bei einem solchen Großunternehmen, das viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, bei Henkel. Er ist direkt in diese Entwicklungen involviert. Sonja Kubicki von der Heinrich-Heine-Universität wird uns erzählen, welche neuen biobasierten Produkte in der Forschungspipeline sind und vielleicht bald im Supermarkt für die Konsumenten verfügbar sind. Und mit Nadja Henke werden wir diskutieren, wie sich die Biotechnologie aus Wissenschaft und auch in der Lehre weiterentwickelt und welche Optionen für eine nachhaltige Wirtschaft sie uns eröffnen kann. Sie ist an der Universität Bielefeld. Roland, mit dir wollen wir beginnen. Stellst du dich bitte kurz vor und erläuterst uns vielleicht auch, was dich ganz persönlich für die Biotechnologie motiviert.
Ja, kann ich gerne machen. Mein Name ist Roland Breves und ich arbeite, wie gesagt, für die Firma Henkel in Düsseldorf. Inzwischen seit fast 26 Jahren. Ich habe hier begonnen im Bereich der Enzymentwicklung für Wasch- und Reinigungsmittel und bin dann zwischendurch auch mal gewechselt und leite inzwischen seit ungefähr 15 Jahren die zentrale Mikrobiologie, die sich mit Themen der klassischen Hygiene und Desinfektion, Konservierung etc. befasst. Wir suchen da auch immer nach biobasierten Alternativen für die typischen klassischen Biozide. Inzwischen arbeiten wir aber auch wieder sehr intensiv zur biotechnologischen Herstellung von Inhaltsstoffen und wir führen auch Untersuchungen zum biologischen Abbau von Inhaltsstoffen durch, also zum Beispiel von Polymeren. Ich habe ursprünglich Chemie studiert und das auch ordnungsgemäß mit einem Diplom beendet und mich aber immer schon auch stark für die biologischen Themen interessiert und habe dann in der Promotion gewechselt in die Mikrobiologie und da zu Enzymen, genauer zu Chitinasen aus Streptomyceten gearbeitet. Da ging es also auch schon um das Biopolymer Chitin irgendwie nutzbar machen zu können. Und bin dann als Postdoc an das Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung, IPK, in Gartersleben gewechselt. Da ging es dann um Hydrolasen, die pflanzliche Zellwände abbauen können und die Expression in Bacillus. Das passte dann auch ganz gut für einen Start bei Henkel mit den Waschmittelenzymen, die ja auch in überwiegend in Bacillus hergestellt werden. Interessant ist vielleicht, dass damals, Mitte der 90er war das, die enzymatische Nutzung von Biomasse zwar untersucht wurde, aber Anwendungen doch eher auch noch etwas unklar waren und eben oft auch von rein akademischem Interesse geprägt waren. Ich hatte das dann selber zwischenzeitlich auch etwas aus den Augen verloren und war dann angenehm überrascht, dass dann zwischenzeitlich die Bedeutung im Zuge der Klimadiskussion doch sehr stark gestiegen war. Also zum Beispiel bei der Erzeugung von Bioethanol, wo das eben ein zentrales Thema ist.
Roland, du hast jetzt einen umfangreichen akademischen Werdegang von der Chemie über die Enzyme bis hin zu der Pflanzenforschung dargestellt. Du hast auch schon einige Produkte von Henkel genannt. Waschmittel ist eins, das vielleicht eher geläufig ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Du hast aber auch Biozide erwähnt, Enzyme, einzelne Mikroorganismen. Das hängt vielleicht jetzt so ein bisschen in der Luft, wie das mit Henkel zu tun hat. Vielleicht kannst du diese Produkte und diese Arbeitsfelder mal in Henkel als Unternehmen einordnen. Und gleichzeitig davon ausgehen, dass nicht jeder die Firma Henkel kennt.
Klar, gern. Also wir sind ein weltweiter Konzern mit über 50.000 Mitarbeitern und arbeiten in den Bereichen Klebstoffe, Wasch- und Reinigungsmittel, Kosmetik, zum Beispiel Haarfarben und Duschgele. Ich denke, unsere Wasch- und Reinigungsmittel sind weitgehend bekannt. Die Klebstoffe vielleicht nicht so. Da muss ich dazu sagen, dass wir den größten Teil unseres Umsatzes in der Tat mit Klebstoffen machen, für industrielle Anwendungen, aber auch für Do-it-yourself-Anwendungen. Also viele unserer Produkte sind Produkte, die einem im täglichen Leben entweder namentlich in Form von Konsumentenprodukten oder auch in verarbeiteter Form Klebstoffe in Möbeln, in Verpackungen, in Autos begegnen. So. Die Biotechnologie ist bei uns etabliert für die Enzyme in Waschmitteln seit vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich schon. Zunächst nur in Waschmitteln, dann auch im automatischen Geschirrspülreinigen. Es sind Hydrolasen, die helfen, Schmutz zu entfernen. Also Proteasen, die proteinhaltige Anschmutzung, so nennen wir das, auflösen und da eben auch helfen, Tenside und andere waschaktive Substanzen zu ersetzen oder zu verringern. Dazu kommen die Amylasen für Stärke, dann gibt es die Lipasen für fetthaltige Ablagerungen. Zellulasen arbeiten etwas anders. Die bearbeiten die Faser, die Baumwollfaser und lösen so kleine rausstehende Fäserchen ab, an die sich wieder Schmutzpartikel anhaften könnten. Die helfen also, die Vergrauung zu verhindern.
Verstehe ich das richtig, dass diese Enzyme quasi auf biologische Weise die Verschmutzungen auflösen?
Genauso. Genauso. Und die arbeiten in der Regel dann auch bei niedrigeren Temperaturen. Also sie helfen auch dazu, die Waschtemperatur zu verringern. Sie tragen dazu bei, andere Substanzen zu ersetzen. Sie helfen auch, das Volumen an Waschmittel, was man benötigt, zu verringern. Das hat dann wieder positiven Einfluss auf Transport und Herstellung etc. etc. Und hergestellt werden diese Enzyme biotechnologisch mit Bacillus und auch mit Pilzen, in der Regel mit gentechnisch veränderten Mikroorganismen.
Bacillus klingt jetzt für manchen Zuhörer oder manche Zuhörerin vielleicht gefährlich. Kriege ich da Bazillen, wenn ich die Tüte öffne?
Nein, die Mikroorganismen sind nicht mehr enthalten. Und selbst wenn es so wäre, sind diese Bazillen, diese Bacillus-Arten völlig ungefährlich. Die sind also in der Sicherheitsstufe eingestuft, dass sie ungefährlich sind. Sie werden auch für die Lebensmittelherstellung zum Beispiel benutzt und sind überall in der Umwelt, im Boden und auf Feldern zu finden. Also es sind ganz harmlose Mikroorganismen, die genetisch optimiert sind, sodass sie natürlich möglichst viel Enzym produzieren, sind aber im Produkt nicht mehr enthalten. Und das Prinzip ist auch seit vielen Jahrzehnten akzeptiert, weil die Vorteile einfach überwiegen. Wir haben eine verbesserte Waschkraft, weniger Volumen, weniger Tenside, geringen Transportaufwand etc. etc. Darüber hinaus gibt es auch weitere Produkte neben diesen schon lange stark etablierten Enzymen, andere Produkte mit anderen Inhaltsstoffen, zum Beispiel mit Biotensiden, wo wir auch schon in einigen Anwendungen immer mal wieder neue biotechnologisch hergestellte Substanzen eingesetzt haben und das in Zukunft sicherlich auch verstärkt tun werden.
Tenside sind eine Art Seife, kann ich das so übersetzen?
Ja. Das ist korrekt. Das ist eine Seife, die in der Lage ist, fetthaltigen Schmutz einzukapseln und aufzulösen und damit wasserhaltig zu machen. Die haben einen sogenannten fettliebenden Teil und der stammt sehr häufig aus Erdöl. Und inzwischen hat man aber auch Mikroorganismen gefunden, die solche Substanzen natürlicherweise herstellen und die lassen sich dann auch für eine industrielle Anwendung nutzen.
Das ist die schöne Brücke zu Sonja, die ich jetzt bitte, sich vorzustellen. Und dann kommen wir bestimmt auch später nochmal auf die Biotenside, die sie erforscht mittels enzymatischer Katalyse. Aber erstmal zu deinem Werdegang und auch zu deiner Begeisterung für die Biotechnologie.
Ja, danke Manfred. Also mein Name ist Sonja Kubicki und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf am Standort Forschungszentrum Jülich im Institut für molekulare Enzymtechnologie und bin Teil der Arbeitsgruppe Natural Product Biosynthesis. Und ich habe mich nach meiner Schulzeit für ein Biochemiestudium entschieden, da ich zunächst einmal von der kindlichen Neugier getrieben verstehen wollte, wie natürliche Prozesse vor allem auf der molekularen Ebene ablaufen. Und mir persönlich hat es nie gereicht, bestimmte Gegebenheiten einfach hinzunehmen, ohne sie wirklich verstanden zu haben. Und im Laufe meines Studiums war ich zunehmend begeistert davon und von der Idee, dieses erlangte Wissen zur Optimierung oder zur Schaffung von nachhaltigen oder auch industriellen Prozessen zu nutzen. Und somit habe ich ziemlich früh erkannt, dass die Biotechnologie eine entscheidende Rolle spielen kann, um bestimmte Problemstellungen unserer Zeit zu lösen. Und freue mich in meiner derzeitigen Tätigkeit daran, halt aktiv teilzunehmen und daran forschen zu dürfen.
Und eins dieser Forschungsthemen sind ja diese Biotenside, diese Bioseifen, sage ich mal auf Deutsch, die du erforscht. Kannst du uns das kurz vorstellen?
Genau, also ich speziell forsche nun seit 6 Jahren aktiv an der Produktion von Biotensiden in Mikroben, so wie Roland es zuvor auch gesagt hat. Und genau, wie Roland auch schon eben eingangs kurz erwähnt hat, sind Tenside generell sehr vielfältig einsetzbar. Zum Beispiel sind sie Bestandteilen von Alltagsprodukten wie in Seifen und Shampoos zur Reinigung von Haut und Haaren, werden aber auch zur Formulierung von Medikamenten benutzt, indem sie die aktive Substanz, die uns schlussendlich gesund macht, mit verpacken und dazu beitragen, dass diese an den richtigen Ort, zur richtigen Zeit und ohne vorherigen Abbau durch den Körper ankommen und wirken können, werden halt wirklich in jedem Sektor verwendet, vom Reinigungs- und Medizinsektor bis hin zum Lebensmittel- oder Kosmetik Sektor durch ihre emulgierenden Eigenschaften, wodurch das Interesse an diesen Molekülen sehr groß ist. So, und wie eingangs auch von Roland erwähnt, werden diese Teil, also vor allem dieser fettbliebene Teil von Tensiden, meist auf Basis von petrochemischen Erzeugnissen hergestellt und somit halt auf Basis von Erdöl und genau sind durch ihren nicht biologischen Ursprung somit oder nicht vollständig biologischen Ursprung als synthetische Moleküle schädlich für das Klima, den Mensch oder die Natur, vor allem, dass diese halt auch in der Natur dann am Ende auch nicht abgebaut bzw. recycelt werden können und beeinträchtigen halt Ökosysteme und Biotenside. So wie wir sie erforschen, werden auf Basis von pflanzlichen Rohstoffen hergestellt und oftmals werden die heutzutage bereits schon auf Basis von pflanzlichen Ölen hergestellt, zum Beispiel Rapsölen. Wir gehen aber halt in der Forschung schon den nächsten Schritt und konzentrieren uns halt auch auf Mikroorganismen, ähnlich wie Roland schon gesagt hatte, weil wir halt als Ziel sehen, quasi diesen ganzen Produktionsprozess in einer Zelle oder in einer Mikrobe darzustellen und diese halt als Fabrik für uns auszunutzen und erhoffen uns halt genauso wie die Industrie einen Prozess zu entwickeln oder zu erforschen und ihn konkurrenzfähig zu machen, um bestimmte Schritte in einem industriellen Prozess nicht mehr zu benötigen, die im Moment benötigt werden. Also wir erhoffen uns wirklich vom Ausgangssubstrat Zucker oder Abfallströmen mithilfe einer Mikrobe am Ende unser Produkt, also das Tensid, zu erhalten, wohingegen jetzt heutzutage eher die Tenside hergestellt werden, indem halt verschiedene Prozesse verknüpft werden, verschiedene Moleküle hergestellt werden, die dann wieder zusammengebracht werden. Und wir wollen das alles in einem nachhaltigen Prozess darstellen, mithilfe von Mikroben.
Gut, habe ich das so richtig verstanden? Der Vorteil der biotechnologischen Herstellung liegt darin, dass man von pflanzlichen Rohstoffen ausgehen kann.
Genau, auf jeden Fall. Also komplett pflanzlichen Rohstoffen, weil das ist das, was wir quasi unseren Mikroben füttern, die dann halt dementsprechend programmiert sind, diese Moleküle herzustellen, also die Tenside.
Gut, und jetzt liegt es nahe zu fragen, ob diese Forschung zusammen mit Henkel durchgeführt wird.
Ja, also auch unter anderem arbeiten wir gerade in einem Projekt tatsächlich auch zusammen. wo es um die Herstellung eines Lipopeptids und eines anderen Biotensids geht. Und wir sind halt sehr froh über diese Zusammenarbeit, da wir halt wirklich auch gegenseitig voneinander profitieren können. Wir kriegen Proben von Henkel, Henkel kriegt Proben von uns und wir arbeiten dort Hand in Hand. Und das ist auch etwas, was zwar nicht neu ist, aber zumindest stark zunimmt in letzter Zeit, was sehr erfreulich ist, da das die ganze Forschung ein bisschen beschleunigt und vorantreibt.
Ja, das ist ja auch ein schönes Beispiel für ein Projekt von CLIP. Das CLIP Cluster hat ja die Aufgabe, eben solche Kooperationen einzustielen und in Gang zu setzen. Und hier ist das eben gelungen zwischen der Universität Düsseldorf und Henkel. Dann gehen wir mal weiter zu Nadja. Nadja Henke, Universität Bielefeld. Kannst du dich auch kurz vorstellen und deine Begeisterung für die Biotechnologie auf unsere Zuhörer und Zuhörerinnen übertragen?
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Mein Name ist Nadja Henke und ich bin Projektleiterin am Zentrum für Biotechnologie an der Universität Bielefeld. Also ich komme aus Ostwestfalen, ich habe auch hier studiert. Im Bachelor habe ich ganz klassisch Biologie studiert und im Master genombasierte Systembiologie. Und mir wurde sehr schnell klar im Zuge meiner Forschung und meines Studiums, dass ich mich insbesondere für Mikroorganismen begeister und für Bakterien im Spezifischen, weil die einfach unglaublich viel können. Man denkt immer so, dass das einfach sehr kleine Lebewesen sind. Aber im Endeffekt können die fast alles, was auf der Welt auch funktioniert. Und so habe ich promoviert im Bereich der Mikrobiologie und der industriellen Biologie und industriellen Biotechnologie. Mich begeistert hier dran vor allem die Kombination eben aus Biologie, also wie funktionieren wir, wie funktioniert eigentlich das Leben auf der kleinsten Ebene der Moleküle, also der DNA oder aber auch der Proteine. Und indem man das eben erforscht, ist man in gewisser Hinsicht halt immer ein Pionier, da man die Experimente, die man ja jeden Tag macht, in der Regel als erster oder einziger Mensch überhaupt macht. Und da hat man halt immer neue Erkenntnisse, neues Wissen, was man daraus mitnimmt. Und das zeichnet eben den Biotechnologen aus, dass man dann eben dieses Wissen wieder mitnimmt aus den Bakterien zum Beispiel in eine Anwendung. Und das begeistert mich insbesondere an dieser biotechnologischen Forschung, wirklich dieses noch einen Schritt weitergehen, das nutzen, was man eben erforscht hat. Ja, und das heißt für mich im Prinzip, dass man ja eigentlich dann die Raffinessen der Biologie, die im Laufe der Evolution entstanden sind, eben nutzt für unser tagtägliches Leben. Und in meinem Falle bedeutet das eben, dass ich Bakterien nutze, um interessante Produkte für den Menschen herzustellen.
Genau, das ist Astaxanthin. Da sind wir ja schon vor einigen Jahren mal in Kontakt gekommen, an einem fernen Standort in Brasilien, in einem Wettbewerb. Kannst du uns etwas zu Astaxanthin sagen? Das wird vielen Zuhörerinnen und Zuhörern nicht so geläufig sein. Was ist die Funktion in der Biologie? Warum haben Bakterien das überhaupt? Und was könnten wir als Menschen, als Gesellschaft, als Unternehmen damit machen?
Genau, also Astaxanthin, wie gesagt, das ist halt ein ganz besonderes Pigment. Wir beschäftigen uns eben mit verschiedenen Pigmenten, aber Astaxanthin wird auch so ein bisschen so die Königin der Carotinoide genannt, also hat sehr herausragende Eigenschaften. Es ist halt ein rotes Pigment, was wir alle kennen von unserem Lachs, den wir vielleicht morgens auf dem Toast haben, oder aber auch dem Eigelb, weil das wird halt eben in der Futtermittelindustrie für die natürliche Färbung der tierischen Produkte eingesetzt. Seit sehr, sehr vielen Jahren ist das eben so verwendet worden. Aber man hat dann herausgefunden, dass Astaxanthin eigentlich noch eine weitere tolle Eigenschaft hat. Und das ist die antioxidative Wirkung. Also eigentlich eine gesundheitsfördernde Wirkung, die es halt auf die menschlichen Zellen hat. Und da ist eben auch der Zuspruch der Kosmetikindustrie in den letzten Jahren stark angewachsen. Da wird es in verschiedenen Hautcremes oder auch als Sonnenschutzpigment eingesetzt und freut sich da eben steigender Beliebtheit am Markt.
Und welche biotechnologischen Methoden verwendest du dafür, um die Mikroorganismen dazu zu bringen, möglichst viel von diesem Farbstoff zu machen?
Genau, also da gibt es auf der einen Seite halt die ganz klassischen Methoden der Gentechnik, aber auch die neuartigen, wie zum Beispiel CRISPR-Cas, dass man eben ganz gezielt mit synthetischer Biologie eben im Prinzip die Abläufe optimieren kann, die dann eben stattfinden. Und das Ganze kann man sich dann eigentlich ähnlich vorstellen wie in einem Bierbrauprozess, dass man eben Zellen in einem industriellen Maßstab anziehen kann und die reichern dann in unserem Falle eben dieses schöne rote Pigment an. Und das erlaubt einem dann, dass man eben ganz jährlich zu gleichbleibenden Qualitäten eben das Pigment produzieren kann.
Ja, du hast jetzt ganz moderne biotechnologische Methoden erwähnt, CRISPR-Cas zum Beispiel. Dafür wurde ja auch ein Nobelpreis vergeben. Das ist ja nicht das Ende der Wissenschaft. Die Forschung geht ja immer weiter und die Methodenentwicklung. Und das ist ja gerade auch die Aufgabe der Universitäten, diese Pionierarbeit zu leisten in der Forschung. Wie siehst du die Entwicklung der Biotechnologie und der genetischen Methoden mit einer Vision über die nächsten Jahrzehnte?
Ja, also ich denke, in 30 Jahren werden wir vermutlich eine sehr breite Palette an neuen, aber auch an überlegenen Produkten aus der biotechnologischen Forschung eben zur Verfügung stehen haben. In diesem Kontext, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich nochmal vor Augen führt, dass dieser technologische Fortschritt in der Regel unsere kühnsten Erwartungen übertrifft. Das heißt eben, der Fortschritt in 30 Jahren wird schneller sein und weiter sein, als wir uns das heute und hier und jetzt gerade vorstellen können. Und ich glaube, dass insbesondere die Biotechnologie und die Informatik, also Sprichwort Machine Learning und auch künstliche Intelligenz, es schaffen werden, die große Breite, sag ich jetzt einfach mal, an biologischen Daten, die im heutigen Zeitalter gewonnen werden, eben so zu verstehen, dass uns eben ganz andere Möglichkeiten eröffnet werden. Das Leben einfach nochmal viel besser in seinen Grundzügen zu verstehen und daraus abgeleitet eben auch nochmal wirklich überlegene Technologien zu kreieren. Ja, also wenn ich da persönlich dran denke, dann kribbelt es mir regelrecht in den Fingern, weil wir so viel einfach mehr über die Biologie erfahren werden. Und dieses gewaltige Wissen wird einfach so gute Impulse in unserer Gesellschaft setzen, ja, dass ich eben zuversichtlich bin, auch wenn wir vielleicht auf heute schauen, dass eben unsere aktuellen Herausforderungen wie Klimaerwärmung und Energiekrise letztendlich auch maßgeblich durch die Biotechnologie überwältigt werden können. Und das führt dann zu ganz neuen Konzepten, wie zum Beispiel auch Kreislaufwirtschaft, was einem heute vielleicht noch nicht so vor Augen geführt wird. Aber wir zum Beispiel haben da auch ein aktuelles Konzept, wo es wirklich darum geht, Abfallstoffe zu verwerten, aufzuwerten, wieder ein sehr gutes Produkt, in unserem Fall das Astaxanthin, zu produzieren und dies dann wieder eben dem Kreislauf wieder zuzufügen. Also, dass ein Recycling in einer Unendlosschleife letztendlich dann stattfinden kann.
Da hast du völlig recht, das wird ohne Biotechnologie nicht gehen, dieses umfassende Rezyklieren. Roland, du sprichst ja hier aus Industrieerfahrungen, aus einem Industrieunternehmen heraus, das seit vielen Jahrzehnten sich biotechnologisch betätigt, damit auch Produkte erzeugt und das ja dann über diese Jahrzehnte auch an diesem technisch-wissenschaftlichen Fortschritt, den die Nadja eben für die Zukunft geschildert hat. Aber ihr habt in der Vergangenheit schon daran teilgenommen, bis heute. Und das wird ja auch weitergehen. Du bist ja auch in der Forschung dort engagiert, bei Henkel. Wie siehst du den Beitrag der zukünftigen Biotechnologie für euer Unternehmen?
Ich sehe den Einfluss deutlich wachsend. Er ist jetzt schon beträchtlich durch die schon beschriebenen Effekte durch Enzyme, die einen direkten und auch einen indirekten Beitrag zur besseren Ökobilanz von unseren Produkten leisten. Wir arbeiten weiterhin daran, diese Enzyme noch besser zu machen, effizienter zu machen, auch bei niedrigeren Temperaturen noch zu optimieren. Und wenn ich auch die Entwicklungszeiten vergleiche, allein der technische Fortschritt im Labor verglichen mit der Situation vor 25 Jahren, als ich hier angefangen habe, ist schon dramatisch, wie schnell es heute gelingt, eine neue Gensequenz zu erzeugen und zu klonieren und zu exprimieren. Das ist schon ein rasanter Tempogewinn, allein in der Umsetzung im Labor. Die Entwicklung geht aber noch weiter. Jenseits der Enzyme arbeiten wir zum Beispiel an Screening und Entwicklung von Peptiden, die aufgrund ihrer kombinatorischen Eigenschaften lassen sich also alle 20 in der Natur vorkommenden Aminosäuren, die ja Peptide und Proteine bilden als Bausteine, kombinieren und man kriegt mit relativ kurzen Peptidsträngen schon eine gewaltige Vielfalt und kann daraus dann die besten selektieren, die zum Beispiel bestimmte Hafteigenschaften haben. Das hat jetzt nicht nur was mit Klebstoffen zu tun, sondern wir wollen das auch nutzen, um Moleküle an andere Oberflächen besser binden zu können.
Ihr bindet einen Stoff, den ihr binden wollt, an ein kleines Eiweißmolekül, an ein Peptid. Und dieses Peptid haftet dann an der Oberfläche als Träger, die ihr belegen wollt.
Ganz genau. Das ist wie so ein kleiner Anker, der da sehr selektiv und sehr fest drauf geht. Oder um es medizinisch auszudrücken, wie so ein kleiner Mini-Antikörper, der eben auch an eine bestimmte Struktur sich anhaften kann. Und wie gesagt, ganz ins Detail gehen kann ich da nicht, weil solche Forschung natürlich auch einer gewissen Geheimhaltung unterliegt. Also das Ziel ist von uns allen ja, dass wir CO2 reduzieren wollen. und eben nicht nur durch Energie einsparen, sondern um auch die stoffliche Nutzung von fossilen Rohstoffen weiter zu verringern. Und da haben wir uns als Firma auch Ziele gesetzt, die sind auch publiziert, dass wir den Anteil in Kunststoffverpackungen zum Beispiel halbieren wollen und auch den CO2-Footprint von Verpackungen und Inhaltsstoffen bis 2030 auch deutlich verringern wollen. Das kann man über Kreislaufwirtschaft hinbekommen. Es wird auch erforderlich sein. Aber die Kreisläufe sind auch nie komplett geschlossen, sondern man hat immer mit Verlusten zu kämpfen. Und die müssen dann wieder kompensiert werden durch Nutzung von Biomasse, durch biotechnologische Verfahren, wie das eben von Sonja und Nadja auch schon beschrieben worden ist. Um den Fußabdruck zu reduzieren, müssen wir insbesondere auch die großvolumigen Substanzen ersetzen. Also nicht nur Enzyme und Biozide entwickeln, sondern auch Polymere und Tenside noch stärker auf eine biobasierte Quelle stellen.
Mit großvolumigen Produkten meinst du solche, die in großen Tonnenmaßstab hergestellt werden?
Genau, die einen sehr hohen Mengenanteil und damit auch einen sehr hohen Kohlenstoffanteil in unsere Produkte hineinbringen. Und da sehe ich einfach ein gewaltiges Potenzial in der Biotechnologie, auch sehr komplexe Strukturen, wie es eben beschrieben wurde, mit kleinen Mini-Fabriken, die so eine Mikroorganismenzelle darstellt, erzeugen zu können. Aktuell, insbesondere bei den Biotensiden, sehe ich eine gewaltige Dynamik entstehen. Bislang wurden die in Nischenprodukten eingesetzt, aber sie stehen jetzt erkennbar an der Schwelle einer breiteren Kommerzialisierung und bin überzeugt, dass sie ihren Weg in die Produkte finden werden. Und wir als Firma sind an der Entwicklung zu diesen Themen beteiligt. Ein Beispiel haben wir eben schon gehört. Wir machen das mit unseren Lieferanten aus der groß- und mittelständischen Chemie, aber eben auch mit Hochschulen und Start-ups und dann zum Teil in bilateralen Kooperationen, aber auch in öffentlichen Förderprojekten.
Roland, vielen Dank. Wir haben jetzt von dir gehört, wie die Unternehmen und viele Unternehmen bei Clip Wissen in Produkte übersetzen. Das ist ja ganz wichtig, denn mit diesen Produkten muss dann Geld verdient werden, das ja dann auch wieder für die Forschung eingesetzt werden kann. Aber es fehlt ja noch ein ganz wesentliches Element in der Umsetzung, in die wirtschaftliche Realität, nämlich die Menschen, die das machen. Einmal die Menschen, die die Forschung durchführen. Wir brauchen Menschen dann in den Unternehmen, die das Wissen in die Produkte übersetzen und brauchen schließlich Menschen und Personal in den Produktionsanlagen. Das braucht ja Spezialwissen in der Biotechnologie. Das muss man erst lernen. Und hier kommt den Universitäten, Sonja, ja eine ganz zentrale Rolle zu. Welche Rolle, Sonja, spielen die Universitäten und spielt die Biotechnologie für dich in der Lehre an der Universität?
Genau, also an der Universität habe ich total viel Kontakt zu Studenten und ich kriege da durchaus jetzt einen Wandel mit, dass damals, sage ich mal, die Themen unter den Studenten, die halt Biochemie, Biologie oder verwandtes Feld einschlagen, dass das ziemlich stark von Medizin geprägt war und von menschlicher Gesundheit. Aber mit, sage ich mal, den aufkommenden Themen in der Gesellschaft, mit dem Krisen, in denen wir uns befinden, merkt man schon, dass viele, viele junge Menschen schon Interesse an der Biotechnologie haben und halt wirklich anstreben, dort in diesem Feld zu forschen. Und wir haben natürlich die Aufgabe, die Grundlage dafür zu schaffen, dass diese jungen Menschen ebenso an biotechnologischen Lösungen und Prozessen für die Zukunft arbeiten können. Und ich vermittle auch gerne als Wissenschaftlerin, dass nicht nur die Wissenschaftler benötigt werden, sondern auch Menschen wie Nadja, die dann mit einem Start-up neue Biotechnologie-Kompetenzen in Zukunft errichten oder wie Roland, der diese Transformation in bereits bestehenden Industrielandschaften vorantreibt, aber auch wie das Clip in der Wissenschaftskommunikation tätig ist. Und genau, ich denke, das hilft halt viel Akzeptanz und Verständnis der Biotechnologie zu generieren. Und ich empfehle jungen Studenten immer, für alles offen zu sein in ihrem Studium und als Wissenschaftler zu arbeiten oder aber auch andere berufliche Perspektiven zu generieren. Und genau, das so zusammengefasst zur Lehre, sage ich mal, oder zur weiteren Aufgabe der Lehre neben den ganzen Grundlagen, die wir natürlich machen.
Junge Menschen zu motivieren, in die Biotechnologie zu gehen, das ist natürlich eine Hauptaufgabe. Die brauchen wir, diese jungen Leute in der Wissenschaft und später auch dann in der Industrie und in der Produktion. Zum Schluss kommen wir nochmal auf das CLIP-Cluster zurück. CLIP ist ja die Abkürzung für Cluster Industrielle Biotechnologie. Ihr seid alle Mitglieder mit euren Institutionen, mit Henkel, mit der Uni Düsseldorf und auch der Uni Bielefeld. Insgesamt hat das Cluster ja ungefähr 100 Mitglieder, die untereinander kooperieren. Was erwartet ihr ganz persönlich bzw. eure Institutionen von dem Cluster CLIP und wie bringt ihr euch ein?
Die Firma Henkel ist Gründungsmitglied gewesen vom CLIP-Cluster und ich selber bin auch aktiv im Vorstand dort tätig. Wir sehen da einen einfachen Zugang auf unkomplizierte Weise zu dem wissenschaftlichen und industriellen Netzwerk in der Bioökonomie. Wir haben da eine Partnering-Plattform, wo wir sehr schnell und sehr unkompliziert Partner finden können, auch neue Technologien identifizieren können, die wir nutzen wollen. CLIP begleitet uns bei der Beantragung, bei der Durchführung von Förderprojekten, auch überhaupt die entsprechenden geeigneten Förderinstrumente erstmal ausfindig zu machen. Und es bietet eben ein sehr breites Spektrum von verschiedenen Partnern, weil es eben nicht nur eine reine Großindustrie oder Start-up oder akademische Institution ist, sondern die Mischung macht es da. Und die über 100 Mitglieder haben natürlich einen gewissen Schwerpunkt hier in Deutschland, aber es gibt auch den globalen Aspekt, was für uns als global tätiges Unternehmen natürlich auch sehr wichtig ist, uns nicht nur auf Deutschland zu beschränken, sondern auch ringsherum etwas zu gucken. Und aus meiner Sicht dient CLIP damit auch ganz aktiv der Technologieentwicklung in der Bioökonomie.
Nadja, wie ist deine Erwartung an CLIP und deine Erfahrung mit CLIP?
Also CLIP ist für uns natürlich in erster Linie ein Netzwerkpartner, der eben eine optimale Vernetzung mit den unterschiedlichen Stakeholdern, also Sprichwort Forschungsinstitute, aber auch Unternehmen von klein bis groß eben einschließt. Denn nur durch vereinte Kräfte kann man letztendlich ja diese gesamten Herausforderungen, die da in der Bioökonomie auf uns zukommen, auch gut meistern. Darüber hinaus sehe ich CLIP auch als eine Institution, die die Biotechnologie auch auf politischer Ebene gut und stark vertreten sollte. Denn Politik ist aus meiner Sicht hier eine kritische und notwendige Voraussetzung dafür, dass eben unter anderem die Vision, von der ich eben besprochen hatte, auch so erfüllt werden kann. Und das heißt, es müssen eben auch die passenden Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass sich diese Hightech-Technologie in allen Bereichen unseres Lebens eigentlich optimal platzieren kann. Und da würde ich CLIP eben als gebündelte Institution von Interessen in der Biotechnologie eben auch ansehen.
Sonja, das sind sehr weite Erfahrungen und Erwartungen. Sonja, wie siehst du das?
Ja, also ich sehe das ähnlich eigentlich wie beide. Ich sehe auch CLIP als super Chance, wirklich auch Kontakte zu Industrien oder Start-ups für uns als Wissenschaftler zu generieren. Und wir beteiligen uns ebenfalls mit noch vielleicht auch ganz neuen Ideen und Forschungsprojekten und teilen unser Wissen gerne und motivieren auch insbesondere jungen Wissenschaftler, das Netzwerk und die Kompetenzen zu nutzen. Und ich freue mich, dass CLIP sich weiter dafür einsetzt, dass Industrie, Politik und Wissenschaft Hand in Hand zusammenarbeiten und Beiträge zur Wissenschaftskommunikation und zur Akzeptanz der Biotechnologie in der Gesellschaft beiträgt.
Ja, vielen Dank. Ich nehme mal als Kernstichwort, nehme ich mal mit, Wissen teilen. Wir haben über viele Ansätze gesprochen, wie die Chancen, die die Biotechnologie bietet, genutzt werden können, um die großen Herausforderungen des Rohstoffwandels anzugehen. Dabei ist deutlich geworden, wie CLIP als Plattform für Forschungskooperation Beiträge für die Forschung, für die Lehre und für die Wirtschaft leistet. Ich bedanke mich bei Roland Breves, bei Sonja Kubicki und bei Nadja Henke. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Spaß gemacht.
Der Innovationsraum BioBall wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Dieser Podcast wird unterstützt durch das Technologieland Hessen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wollen mehr über Bioökonomie erfahren oder Teil des BioBall Innovationsraums werden? Mehr Infos finden Sie auf unserer Webseite unter www.bioökonomie-metropolregion.de. Wir freuen uns sehr, wenn Sie wieder bei der nächsten Episode dabei sind. Dieser Podcast wurde produziert von DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.